Vor der CD ist nach der CD. Der Wingenfeller-Podcast. Alte Männer erzählen vom Krieg.
Moderiert von mir, Oliver Plöger.
So, liebe Leute, willkommen bei der, ja, man muss es tatsächlich so formulieren und so aussprechen, vorerst letzten Folge von Vor der CD ist nach der CD, der Wingenfeller-Podcast. So Episode 10 steht an.
Krass, so sieht's aus.
Episode 10.
Ja. 10 Jahre, 10 Episoden.
Meine Güte, die 10. Da ist er wieder. Hau ab, du 10. Verfolge uns nicht.
Genau, mein Ghost.
Wir haben ganz viel über eure Vergangenheit gesprochen, ja. Über das Jetzt haben wir gesprochen, auch in Corona-Zeiten. Natürlich beschäftigt uns Corona weiterhin und wie das schlussendlich ausgehen mag, weiß noch niemand zu prognostizieren. Aber ich würde trotzdem mit euch ganz gerne einen Blick in die Zukunft werfen, denn ihr hattet ja Sachen geplant, ihr habt nach wie vor Sachen geplant. Und da würde ich so ein bisschen euch so ein bisschen drauf abklopfen, so ein bisschen mehr ins Detail gehen. Vorweg, wenn ihr eine Tour plant für Wingenfelder,
yeah,
und eine Open-Air-Tour, in großen Arenen mit Fury in the Slaughterhouse. Lässt sich das, die Planung, ansatzweise miteinander vergleichen? Oder sind das komplett andere Baustellen?
Nee, es sind ja teilweise auch dieselben Crewmitglieder. Ja. Es ist natürlich bei den Furies einfach ein größerer Bums, der unterwegs ist. Aber letztendlich sind es bei Wingenfelder dann in der Regel mehr Shows.
Ja.
Und das Buch, glaube ich, mittlerweile auch eine Person für uns bei Seaside. Und das ist jetzt dasselbe Spielfeld, aber vielleicht eine Tacken größer, ne? Von, ja, der Logistik her. Aber ansonsten ist das jetzt nicht wahnsinnig unterschiedlich.
Ist das wichtig, dass man gut mit seinem Booker zusammenarbeitet? Ist das so ein Vertrauensverhältnis? Geht es da um mehr als, keine Ahnung, irgendwelche Absprachen oder so?
Geht es um mehr als, es geht eigentlich um deine Karriere, ja?
Ja, ich wollte gerade sagen,
ja. Sag mal so, der Booker ist ja ein Teil des Ganzen, ja? Dein Management ist auch nicht ganz unwichtig, weil dein Management sagt deinem Booker, nee, da spielen die nicht. Ja.
Ja.
Das ist schon mal ganz gut so. Und was du brauchst, ist einfach ein gutes Team. Ein verlässliches Team, das den Kram von dir erstmal fernhält und das erstmal für dich alles sondiert. Ja. Und dir im besten Falle entweder die Dinge so bucht, weil sie genau wissen, das muss so sein und das machst du auch. Oder ansonsten, was bei uns immer so der Fall ist, stellst dir nur noch die Frage, pass auf, möchtest du da spielen? Das ist das und das, da spielt der und der, da gibt's das und das und so sieht's aus. Mhm. Wir würden sagen ja, weil, wir würden sagen nein, weil, ja. Mhm. Und dann brauchst du dich nur noch entscheiden, ja.
Ja.
Und wenn das so funktioniert, dann hast du einen coolen Booker und ein cooles Management.
Ja. Wie viel aufwendiger ist das geworden? Ich meine, ihr wart schon vor 25 Jahren auf Tour. Was Technik angeht, was Visuals angeht, inwieweit seid ihr da überhaupt involviert bei so einer großen Tour, wie jetzt Open-Air-Shows mit Fury?
Immer komplett.
Komplett. Ja. Ich mache immer die Visuals, theoretisch. Also ich arbeite mit Helga zusammen, das ist unser Programmer sozusagen, der die ganzen Videos-Geschichten macht.
Ja.
Ich versorge den mit Stoff irgendwie, also schicke dem immer irgendwelche Filme rüber und mache eigentlich mit ihm und Linshaw eigentlich vorher immer so ein Bühnen- und Lichtkonzept.
Ja.
Und die setzen das dann um, weil wenn es ans Geld geht, halte ich mich raus. Ich sage immer nur, das hätte ich total gerne. Ja. Oh ja, diese riesen LED-Wand, die müssen wir unbedingt haben.
Ja.
Ja. Aber das machen die, aber im Endeffekt sind wir dann schon.
Das ist schon alles.
Wie es aussieht, wie es klingen wird. Und wie das überhaupt, was für Läden wir überhaupt spielen wollen, wie groß die Tour sein soll oder wie klein.
Ja.
Das entscheiden am Ende des Tages wir.
Ja.
Klar.
Ist das schwer, da so ein bisschen dann quasi das Besteck runterzufahren, wenn man sagt, okay, jetzt haben wir hier Fury, dann nehmen wir einen ganzen dicken Pinsel und hauen auf die Sahne. Und Wingenfelder ist das natürlich viel kleiner.
Das wissen wir ja schon. Ja. Auch Wingenfelder, ja. Wingenfelder auf Tournee ist die Essenz der Fury-Crew zum Teil,
ja,
runtergefahren. Und wir kennen uns alle so lange und die Jungs sprechen sich teilweise auch untereinander ab. Wir haben bei Wingenfelder zum Beispiel jetzt keinen Monitormann. Mhm. Extra dabei, sondern der Frontmann macht immer Monitor. Und unser Frontmann und unser Monitormann, Olli und Martin, die können beide.
Das heißt, Monitor ist der Sound.
Monitor ist der Sound, den wir auf der Bühne hören. Genau. Und der Sound, Frontsound, ist der Sound, den das Publikum hört, also genau, der uns quasi nach außen darstellt. Das können die beide.
Aha.
Und die wechseln sich dann untereinander ab und machen das, organisieren das für sich und hin und her und vor.
Ja.
Und wir wissen schon sehr klar, dass wir bei Wingenfelder kleinere und größere Clubs spielen und anders auch und viel mehr selber machen müssen, in der Form auch selber fahren. Das ist aber, das haben wir draus, haben wir gelernt. Das ist ja auch ein Handwerksberuf, das gehört ja dazu.
Ja.
Und das macht uns auch Spaß. Das ist auch das Schöne daran. Das Geile ist natürlich, dass wir bei Wingfelder auch weitaus mehr gefordert sind in der eigenen Arbeit irgendwie. Mhm. Auch mit Schleppen und Machen und Tun. Und dass wir auch auf einem anderen Level von Komfort, sag ich mal, spielen. Ja, ja, ja. Auch teilweise in Läden spielen, wo, wie sage ich immer so schön, manche Frau, glaube ich, nicht auf Toilette gehen würde.
Ja. Ich aber auch nicht.
Und dass wir dann natürlich es umso mehr genießen, dass wir mit dem Fuse spielen, wo ich dann am Ende einfach nur die Gitarre meinem Backliner Rudi in die Hand drücke und weiß, irgendwie, ich muss jetzt nichts mehr tun.
Rudi heißt dann Backliner.
Jetzt Rudolf. Rudi!
Ja. Ja.
Die Legende. Die Legende lebt. You,
warum ist er eine Legende?
Na, weil er einfach ein cooler Typ ist, weil er für den Bab und für Silbermond vor allen Dingen arbeitet und weil er einfach jemand ist, den man sehr, sehr gerne um sich hat.
Ja.
Wie eigentlich alle Jungs bei uns und Mädels. Ne?
Ja.
Und aber dann weiß ich eben, ich habe mein Tagwerk getan, der Rest ist in sicheren Händen und da ich muss nichts mehr tun. Das ist natürlich Luxus und das genießen wir sehr, weil wir die andere Seite eben auch kennen. Ne?
Auf der anderen Seite ist es so in Relation zu den großen Fury-Shows, es ist bei Wingfelder ungleich schwieriger, solche Sachen wie ein Bühnenbild zu handeln. Ja,
weil, ja genau, das meine
ich. Weil du musst halt wirklich dann gucken, dass du mit weniger und eigentlich fast gar keinen Finanzmitteln, weil du dir auch keinen Truck leisten kannst, weil dann fährst du ins Minus. Ja.
Den muss auch einer fahren.
Musst du irgendwas auf die Bühne stellen, was optisch oder effektmäßig irgendwas bewirkt. Ja, das haben wir gemacht schon.
Alter, wir haben...
Mit diesen riesen Fernsehern, die hochkant gestellt haben und ich habe die ganzen Filme gemacht und allein schon diese Visuals, das sah aus wie so ein Triptycho von Dürer so ungefähr. Ja. Also, und dann hast du diese hochkant Fernseher und die Filme sind auch alle hochkant, das war einfach ungewohnt für die Leute, aber das war halt das Gute.
Aber es ist ein Hingucker.
Es ist ein Hingucker,
mit relativ überschaubarem Aufwand.
Es waren aber 60 Zöller Plasma, drei Stück im Case.
Ja.
Aber das Case hat 250 Kilo gewogen.
Also und das haben wir dann
haben wir dann in Leipzig da irgendwie
Treppen runtergetragen.
Treppen runtergeschleppt.
Würde ich jetzt auch nicht mehr tun,
mit
weil
sechs Mann
hilft auch wieder.
Alter, ey, was haben wir für
aber das war nur ein Case und ein Computer, und die Idee war halt cool, die jetzt funktioniert, aber du hast nicht jeden Tag so eine Idee. Bei Fury ist es relativ simpel. Was kostet die Video-Wall? Hey, ja, können wir mal bitte ein neues Konzept und dann basteln wir irgendwas.
Ja.
Und Linschau haut da irgendwie sein Licht rein, dann ist alles gut, weil der ist einfach galaktisch und die beiden funktionieren zusammen. Da müssen wir uns keine großen Sorgen machen, weil da stellen wir immer irgendwas auf die Beine, was special ist.
Ja.
Weil wenn da 15.000 Menschen kommen, dann hast du genug Finanzpolster auf der Seite, um es für die auch dementsprechend groß zu machen. Ja. Das funktioniert einfach.
Gibt es manchmal so Diskussionen, dass man sagt so, ey, wir können die Video-Wall haben, die kostet Summe X und wir können eine haben, die ist einen ganzen Tacken günstiger, die ist nur ein bisschen kleiner und das wäre am Ende mehr Profit für unsere eigene...
Gibt es immer diese Diskussion,
natürlich. Ja. Auch gibt es bei Wingfelder genau wie bei Fingern.
Gibt es also die Fraktion Künstler, so, die wollen immer das Geilste, was es gibt und die anderen, die denken eher ein bisschen...
Es gibt auch Steuerberater in der Musikbranche so ungefähr, also das ist halt so.
Also ihr habt da eure Fraktion in der Band.
In der Band haben wir die auch,
ja.
Aber im Endeffekt hast du die auch an Seiten des Managements, die werden dir immer sagen, entweder das, und dann bleibt hinterher unterm Strich mehr über oder wir machen es so, aber wenn ihr die Video-Wall unbedingt haben wollt, kriegt ihr die natürlich.
Ja.
Aber im Endeffekt...
Gibt es bei Wingfelder oder bei Fury, gibt's so Venues, die für euch verbrannt sind?
Verbrannt?
Wo ihr einfach so ein scheiß Konzert mal gespielt habt oder wo so viel schief gegangen ist, wo ihr gesagt habt, so Alter, ey, da wollen wir partout nicht mehr hin, da setzen wir keinen Fuß mehr rein.
Naja, es gibt, glaube ich, Clubs oder Dinge, wo sagst du, das braucht man jetzt nicht mehr.
Ja.
Das liegt aber gar nicht unbedingt daran, dass die Clubs irgendwie doof sind oder scheiße, sondern dass du manchmal einfach Situationen hast, wo es eben zum Beispiel unfassbar dreckige Toiletten gibt, kein Backstage-Bereich oder die Ladesituation ist irgendwie, du musst im dritten Stock alles schleppen, wo du sagst, ey,
da
ist kein Bock mehr drauf.
Also ganz handfeste.
Aber jetzt aus dem Stand fällt mir jetzt nichts dramatisch Böses
ein. Und wenn mir was einfallen würde, würde ich das jetzt hier auch nicht öffentlich sagen, weil ich finde, dass jeder Club, der in Deutschland Musik macht, das verdient hat, weiter Musik zu machen, ohne dass irgendjemand über ihn herzieht. Also insofern.
Ja.
Es gibt eigentlich eher, sage ich mal, positiv legendäre Läden, wo du sagst, was für geile, dreckige Rockschuppen, wo du halt tolle Shows gespielt hast und wo du dich immer...
Ich war mal im CBGBs, und da willst du auch nicht mal mehr in den Laden reingehen tagsüber, weil das Ding ist so versifft, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja.
Und deswegen ist da sind die deutschen Clubs noch weit von entfernt.
Mhm. Wenn man vor zehntausenden Leuten als Frontmann auf der Bühne steht, wie funktioniert man da? Im Sinne von, gibt es etwas, was man beachten muss, dass man quasi für den in der Mitte singt und nicht in der ersten Reihe oder sowas?
Man sollte
beachten,
dass nicht das Gefühl hat, ich bin auf dem Nürnberger Reichsparteitag. Das kann manchmal passieren, wenn man irgendwie alle eure Hände und dann gehen sie da los und dann denkst du, Alter, was machst du denn? Machst du einmal so, dann machen sie so, Da habe ich auch schon mal gedacht. Aber Ansonsten sollte man einfach Spaß haben, möglichst auf der Bühne. Das ist das Schwierigste. Das
habe
ich mein Leben lang erstmal nicht gehabt. Jetzt habe ich es mittlerweile, ja. Und jetzt finde ich es auch schön, jetzt kann ich auch die großen Dinger feiern. Weil die kleinen Sachen sind einfach für mich immer einfacher gewesen, weil ich einen direkteren Kontakt zum Publikum habe.
Ja.
Da kannst du einen Witz machen und siehst hinten Reihe 10, lacht einer, ja, und freust dich, ja.
Okay.
Wenn du 15.000 Menschen vor dir hast, ist es ein bisschen schwieriger. Und dann es gibt ja Leute, die spielen die ganze Zeit immer nur mit der Masse, ja, nach dem Motto, könnt ihr singen, seid ihr gut drauf, jetzt will ich eure Hände sehen. Ja.
Ja, ja, ja.
Das geht mir nach einer gewissen Zeit auf den Sack, weil ich bin ja da, um Musik zu machen. Aber manchmal ist es halt ganz schön, weil die Leute freuen sich auch, wenn man mit ihnen zusammen irgendwas anstellt. Ja. Und das geht auch. Aber wenn man das in den Grenzen hält, finde ich, dann ist eigentlich alles okay.
Mhm. Ihr habt auch eigentlich geplant, auf der Website steht es noch, 28.09. bis 2.10. Ihr wollt nochmal in See stechen. Mit der
da steht
Fury
niemand mehr in See im Moment, glaube ich.
Das ist off.
Das ist, sagen wir so, das liegt jetzt nicht immer in unserem Entscheidungsbereich alleine, sondern das ist eine Geschichte, die muss die Betreiberfirma dann irgendwie regeln.
Ja.
Aber wir sind ja alle denkende Menschen und können da wahrscheinlich.
Sagen wir mal so, es gibt ja die Grundvoraussetzung, unter denen einige Leute jetzt wieder anfangen, irgendwie über Kreuzfahrten ab Oktober nachzudenken. Ja? Und wenn ich dann das nehme, also Abstandsregelungen, die Maske, ja. Punkt 1, wer von unseren Künstlern, der mit uns losfahren wollte, eine Party machen, will er überhaupt noch mitfahren? Ja. Punkt 2.
Ganz kurz, wer wäre da alles dabei gewesen?
Oh, krass.
Daniel Würz, T.S. Ullmann, Daniel Würz, Terry Hoax, also Gott und die Welt, ja. Extrawald,
okay.
Und ich weiß nicht alles. Das Ding ist, und zwei ist, ja, das Schiff ist so gut wie ausverkauft. Ja.
Ja.
Da müssen sie dann 3 Schiffe machen, damit die überhaupt fahren können, alle Leute, die ein Ticket haben. Oder wenn sie das nicht machen wollen, wen wollen sie denn dann runterschieben?
Ja,
das ist einfach nicht mehr machbar. Und vor allen Dingen, wir könnten das nie so machen, wie wir es machen wollten und weshalb die Leute sich die Tickets geholt haben.
Genau.
Weil das ist ein gemeinschaftliches, großes, fettes, tolles Erlebnis.
Ja. Genau.
Das geht jetzt nicht.
Und ihr wisst ja auch, wie das ist, wenn das funktioniert.
Ne, die einzige Fury Cruise war nach Aussage von Menschen, die wahnsinnig viele Musikreisen gemacht haben auf Schiffen, die schönste und intensivste Musikcruise, die es wohl jemals gab. Und das war auch wirklich, das hat auch jeder gespürt, da musste man sich erstmal emotional von erholen. Das war wirklich ein tolles Erlebnis. Eines der schönsten Dinge, die wir, glaube ich, in unserer Musikkarriere so erleben durften, die Nummer.
Das war schon ganz schön geil.
Ne?
Ja.
Das war unglaublich friedlich, unglaublich beseelt und lustig. Und alle Menschen werden Brüder. Das war krass.
Ja, das war wirklich so ein bisschen.
Ja.
Das war danach wirklich so eine, danach war es die Bootsfamilie, ja.
Okay.
Ja. Jeder konnte mit jedem und so. Ja. Ich bin einmal, ging es mir auf den Geist, dass ich mit 3000 Menschen auf dem Schiff war, die alle wegen uns gekommen sind, ja, und mich singen wollten, sehen, keine Ahnung was. Einmal war eine besoffene Braut am Start, die mir echt auf den Sack ging, ja.
Aber das heißt, sie ist nicht mehr von deiner Seite und...
Nee, die hatte einfach...
Nee, die wollte dann irgendwie was und irgendwie Nörgel hier, Nörgel da,
also
keine
so.
Ahnung was.
Okay.
Irgendwas hat er nicht gemacht, die war total betrunken auch noch. Es gibt so Momente...
Aber das war nur halt ein, ne?
Eine. Und der habe ich dann auch gesagt, lass mal stecken, Susi. Und nüchtern und dann kannst du mit mir nochmal sprechen. Dann bin ich gegangen. Aber ansonsten waren die alle nett und alle super und alle toll und hatten alle Spaß und... Das war wirklich besonders. Also
was ist orgatechnisch so die größte Hürde, wenn man sagt, so man will mit verschiedenen Bands verschiedene Bühnen aufbauen auf einem Schiff? Wir leben in Deutschland. Es gibt für alles Hürden und Reglementierungen.
Auch so Holger fragen, das kenne ich mir nie mit aus. Ich
gehe auf Schiff. Manager, ja.
Naja, aber sag mal so, das Wetter ist natürlich, weil du auch Open Air Bühnen bespielst.
Okay.
Und wenn es dann
auf einmal windet,
windet und regnet, plötzlich alle Bühnen irgendwo anders und die Künstler müssen und auf einmal muss T.S. Ullmann dann eben nicht auf dem Deck spielen vor 2000 Leuten oder 1500, sondern muss irgendwie untergebracht werden.
Ja.
Da ist aber gerade dann Fool's Garden und das müssen wir.
Dann werden die Spielzeiten gekürzt und alle müssen unten rein und dafür spielen sie dann halt nochmal. Also da sind die sehr flexibel. Also das könnte ich schon, weil die machen es ja nicht zum ersten Mal.
Richtig.
Die machen die Metal Cruise, ja.
Ja, ja, okay.
Und Full Metal Cruise ist schon etwas älter.
Ah, jetzt habe ich auch den Link, okay.
Die Metal-Jungs landen ja mit dem Schiff, dann wird das Schiff einmal durchgeschrubbt. Die Anlage ist schon drauf, komplett alles, weil da bestehen wir drauf.
Mhm.
Und dann gehen wir einfach nur an Bord und dann geht's weiter, ja. Und die Jungs, die Metal Cruise machen, sind die gleichen Jungs, die auch uns machen. Und Simon, der da irgendwie am Start ist, ist theoretisch der Produktionsleiter von Fury. Also das passt irgendwie alles zusammen.
Ja, ja.
Das ist halt die komplette Wacken-Crew.
Ja, ja, okay.
Das ist einfach professioneller, kriegst du das auf die Schnelle dann nicht. Das ist einfach so.
Und kommen nach euch auch noch wer?
Das weiß ich nicht.
Da kommt Helene Fischer jetzt wahrscheinlich.
Das immer so vom Metal zu Rock zu.
Es geht immer weiter runter, Schlager, Ende bei den Kästen, genau. Der Spatzen. Ja,
das kann sein, das kann sein, dass das aber in der Regel war das immer so, dass die Full Metal Crews anlandet und wir gehen, wären dann einmal sind wir und würden dann, wir wären dann wieder gegangen oder gehen dann auch irgendwann drauf. Aber wie gesagt, um die Anfangsfrage nochmal zu beantworten, der Bums, den wir das erste Mal gemacht haben, der war so schön. Wir machen jetzt nicht eine halbgare Variante. Dass ja, wir machen das, wenn dann noch, vor allem, weil das Billing, was wir hatten, war ja so killer. Mhm. Das wollen wir dann auch nochmal versuchen, also die erste nochmal zu toppen. Ne?
Ja.
Und das scheint im Augenblick, glaube ich, schwierig zu sein.
Gibt es so ein Damoklesschwert, was Corona-bedingt über euch hängt, wo ihr sagt, so, ey, wenn wir bis dahin nicht wieder vernünftig, richtig Konzerte spielen können, sieht es irgendwie duster aus?
Das hängt die ganze Zeit da,
klar, das hängt aber auch für alle da und auch nicht nur für uns. Das hängt natürlich finanziell irgendwo, weil das kann man ja ausrechnen, wenn jetzt irgendwann nichts mehr passiert oder Konzerte in der Form nicht stattfinden. Deswegen sind wir ja auch eigentlich dazu verdonnert, und das ist auch okay, wir sind dazu verdonnert, kreativ zu sein, uns neue Dinge zu überlegen mit allen Beteiligten zusammen, hier irgendwas wieder an den Start zu bekommen. Ne? Und da sind wir gerade dabei.
Also müssen wir gucken. Wenn wir jetzt mal Stand heute ausgehen und wir haben noch nichts Neues gefunden, wo
15. Juli 2020.
Wo wir ein paar Kröten zusammen generieren können, ohne live zu spielen. Ja? Ja. Weil man verdient ja an Streaming wahnsinnig viel, wie wir alle wissen.
Ja, so.
Und über CD-Verkäufe verdienst du heute, also eigentlich verdienst du gar nichts, außer du spielst live.
Ja. Ja?
Weil auch die GEMA, der Großteil der GEMA ist mittlerweile die Live-GEMA und nicht die Platten-GEMA. Hm. Weil die zahlen ja alle nicht mehr.
Ja.
Dann würde ich sagen, wenn wir spätestens Mitte bis Ende nächsten Jahres, wie alle Mann in der Band, das sind wir pleite.
Pleite, ja.
Und dann kannst du irgendwie noch wieder ein Hab und Gut und Gold und Gitarren verkaufen, dann kannst du vielleicht noch 3 Monate leben, ja, hast zwar nichts mehr zum Spielen oder so, aber dann wirst du wie eng. Oder du musst wirklich alles verkloppen, was du hast, und wenn sich einer mal irgendwann mal ein Haus gekauft hat, dann ist es halt weg, ja. Das Problem ist nur, das will niemand, weil im Moment, wenn du dein Haus, dann kommen nämlich wieder meine geliebten Kriegsgewinnler, ja, und die Banken oder so, und dann kriegst du die Hälfte für deine Bude.
Ja, 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 ja.
Und das ist einfach so.
Ja, und bei euch ist es wahrscheinlich ein Haus, auch eine Altersversicherung,
oder? Ja.
Also,
nee, ganz ehrlich gesagt, das ist die Rente.
Ja, genau, ja.
Also, weil wir haben ja sonst, weißt du, ich krieg ja jetzt nicht eine ganz normale Betriebsrente oder so. Ja, ich habe KSK gemacht, na klar, mein ganzes Leben lang.
Künstlersozialkasse, ja.
Aber damit musst du jetzt nicht glauben, dass man eine Familie unterhalten kann. Mein Sohn ist 12, ja, der geht noch ein paar Jahre zur Schule, meine Tochter auch noch, die will dann studieren.
Ja.
Und irgendwie muss ich das ja machen. Und meine Rente ist die Bude.
Ja, kein Haus.
Ja. Mhm. Da gibt es eine Ferienwohnung und dann.
Ja, und wir wollen halt auch gerne noch ein bisschen arbeiten. Ne? Und dann müssen wir halt nach neuen Betätigungsfeldern suchen. Es kann sein, dass uns dieses Schicksal ereilt, dass diese großen Konzerte, haben wir darüber geredet, dass wir da so in der Form, wie wir es kennen, noch nicht sofort aus dem Stand wieder starten werden. Ne?
Ja.
Und das müssen wir gucken. Aber das ist alles in die Wolken reingelabert, weil wir es alle nicht wissen.
Ja.
Schweigen.
Tod. Ja, ey, es ist.
Graue Wolken.
Ich meine, nein, also ich bin euch da total dankbar, dass ihr das so, so klar kommuniziert auch, ne?
Ja, ist jetzt, ich also, meine, wir haben.
Es ist einfach fucking erschreckend.
Na gut, wir haben jetzt 30 Jahre Karriere hinter uns, über 4 Millionen Platten verkauft, aber es waren auch viele Leute, die immer mitverdient haben. Wir sind nie durchgedreht, ich glaube, wir haben auch keine Bentleys in irgendwelche Pools gefahren, die uns nicht gehören. Wie sagt
die nehmen nur die uns
kommen. Ich hab das Ding immer nur an deinen Pool gefahren.
Ja, wir haben eigentlich, also ich für meinen Teil auf alle Fälle, habe die Hälfte meines Lebens sowieso damit verbracht, abends im Bett von rechts nach links zu wühlen und zu gucken, irgendwie, oh Gott, wie mache ich das morgen? Ja? Weil das waren genug Zeiten, wo man nicht genau wusste, was dann passiert, oder wenn die Platte floppt, dann ist es vorbei. Ja?
Ja.
Weil du hast ja keine Absicherung gehabt. Also dieses Wagnis, ja?
Ja.
Das zu tun, was wir getan haben, nämlich einfach in jungen Jahren zu sagen, scheiß auf Studium, scheiß aus Berufsausbildung, wir machen genau das und da setzen wir unsere gesamte Kraft rein und entweder es funktioniert oder danach können wir nochmal gucken, was wir denn dann machen. Ja? Mhm. Dieses Wagnis musst du irgendwie eingehen.
Aber das hilft euch wahrscheinlich im Moment halt auch so ein bisschen, dass ihr nicht in Panik geratet, so wenn du, weiß nicht, 30 Jahre festangestellt bist und auf einmal ist der Job weg, dann bist du natürlich komplett am Arsch.
Wir sind 30 Jahre für uns selber verantwortlich, haben die ganze Kacke schon mal durch und viel schlimmer ist es jetzt auch nicht. Ja? Und es ist nur, man sieht halt, man hat so ein Jahr, in einem Jahr wird es eng. Ja.
Ja.
Und die Wahrscheinlichkeit, dass es noch ein Jahr dauert, ist relativ groß. Aber ich bin irgendwie ganz zuversichtlich, dass wir das, was wir unser ganzes Leben lang gemacht haben, jetzt irgendwie auch nochmal machen, in unserem Alter, in dem wir jetzt sind.
Mhm.
Und zwar irgendeine Möglichkeit finden, ja, wie wir mit dem, was wir können, und irgendwas müssen wir ja können, sonst würden wir uns gar nicht hier unterhalten, ja, einfach Geld zu generieren. Francis Buchholz, der Bassist von den Scorpions, hat einen einzigen vernünftigen Satz in seinem Leben gesagt, von dem ich weiß, der hieß: Mach dir keine Gedanken, wie die Kohle raus ist, mach dir Gedanken darüber, was wieder reingeht. Ja. Oder wie du wieder was reinkriegst. Ja. Und das stimmt. Ja.
Ja.
Das ist so ein bisschen das nach vorne denken. Also jetzt nicht hier sitzen und, oh Mann, ja, fürchterlich, ja, Mann, das Leben ist schlecht, ich starbe. Ja. Hm. Sondern einfach zu gucken, es geht weiter und lass mal loslaufen und vielleicht ist hinter der nächsten Biegung eine Lösung. Ja. Aber wenn wir uns nicht bewegen, dann werden wir nie hinkommen hinter die nächste Biegung, sondern bleiben wir hier vorne stehen und gucken auf die Kurve. Das bringt's nicht.
Wo hättet ihr noch mal künstlerisch Bock drauf? Irgendwie sowas im Hinterkopf, wo man sagt, so, ey, das würde ich vielleicht mal gerne angehen oder das, wenn sich das mal realisieren lässt.
Ja, künstlerisch Bock. Ich hätte noch mal Bock, auch mit Wingfelder, das ganze Wingfelder-System auf akustisch zu ziehen und schön auch visuell darzustellen. Das würde mit der Band, das wäre irgendwie, finde ich spannend. Aber das sind so kleine Sachen.
Mhm. Ich meine, ihr habt einfach auch schon fucking viel gemacht, so, ne?
Naja gut, aber wir sind mal gucken, wo es mit den Furies hingeht. Und ehrlich gesagt, reicht mir das auch schon an Entwicklungspotenzial. Ich hätte Bock, mal wieder mehr zu fotografieren und noch ein bisschen Videos zu machen.
Wohin könnt's denn mit den Furies gehen?
Das werden wir sehen. Das müssen wir gucken.
Okay. Sollte nichts ausschließen, sagen wir mal so.
Die Sache ist einfach wie folgt.
Wer weiß das schon?
Wir haben uns menschlich in einen wunderbaren Garten bewegt.
Okay.
Zu sechst. Wo wir irgendwie entspannt.
Wo ihr wieder gut miteinander klarkommt.
Unfassbar gut. Ja, das macht auch wirklich Bock.
Ja.
Und es hat ganz viel mit Kommunikation zu tun. Und Kai und Christoph sind irgendwie auch wieder so ein bisschen fast schon die Kai und Christoph von damals, ne? Und so ein bisschen die Bandleader-Mentalität. Und das ist geil. Das fühlt sich gut an. Und alle haben so ein Chemiegefühl, was sehr, sehr schön ist. Und das lässt.
Habt ihr bewusst daran geschraubt? Oder hat so jeder seine Lektion gezogen?
Es hat Entwicklungen gegeben in den letzten Jahren, die dazu geführt haben, dass man, ich will nicht sagen bewusst daran geschraubt hat, aber dass man schon bemerkt hat, wie es ist und dass man das Gefühl dann gefördert hat.
Okay. Das ist so ein bisschen wie Wein trinken, ja?
Ja.
Hast du eine gute Pulle, dann machst du sie auf und lässt sie ein bisschen stehen und dann trinkst du sie.
Und genau
atmen lassen. Wir haben die Band dekantiert sozusagen. Das ist aber auch ganz okay, weil wir haben gemerkt, dass da irgendwie was ist, als wir Holger kennengelernt haben und dieses erste erste Arenenkonzert gespielt haben.
Ja.
Und seitdem haben wir dann vorsichtig das Ding mal ein bisschen lüften lassen und immer geguckt, dann haben wir mal einen Nip genommen und haben gesagt, das ist okay. Und dann haben wir die Flasche ausgetrunken und die anderen aufgemacht.
Mhm.
Und da sind wir jetzt gerade, die Kiste ist jetzt schon mal offen.
Okay.
Und wir haben schon eine geordert.
Okay. Mhm. Ich könnte mir ungefähr vorstellen, was das heißt. Das sei, wenn da noch was kommt. Seht ihr euch irgendwann mal klassisch so im Ruhestand? Oder seht ihr euch bis Ende ist trotzdem immer irgendwie rumrödeln, weil das ist einfach in euch drin.
Genau, ich wollte gerade sagen, was ist der klassische Ruhestand? Also wenn der klassische Ruhestand bedeutet, ich gehe mit meinem Dackel um die Ecke und das war's? Nee, da sehe ich mich nicht.
Das ist nicht.
Wenn der klassische Ruhestand bedeutet, ich kann das machen, wozu ich Bock habe, dann ja.
Ich werde
immer irgendwas tun. Ja. Also ich bin nicht dafür geboren, irgendwie nur mit dem Dackel um die Ecke zu gehen und das war's und dann zu Hause zu sitzen und irgendwie über die Politiker zu schimpfen. Das ist nicht mein Leben. Ich muss mich künstlerisch betätigen. Ja. Und habe auch ganz viele Dinge, die ich gerne machen möchte. Und die werde ich auch machen.
Auch abseits der Musik?
Ja, klar.
Visuelle
ja.
Geschichten
ja, ja, auch. Ich kaufe mir wieder eine Siebdruckmaschine.
Tatsächlich?
Ja.
Und dann?
Das habe ich gelernt. Das finde ich total super. Und dann mache ich Kunst. Wollte ich schon immer machen. Weil ich verbinde Fotografie mit Siebdruck und das ist cool.
Ja.
Und dann habe ich irgendwie damals, als ich beim Bund war, habe ich ja immer so Siebdruck machen müssen. Und das macht total Spaß. Da kannst du echt verrückte Sachen machen, weil du kannst einfach viele Arten von Malerei und Kunst miteinander verbinden.
Ja.
Da hätte ich einfach Lust.
So Mixed Media. Du kannst halt viele Sachen.
Das ist Mixed Media, genau. Du druckst irgendwas und druckst von mir was auf ein Foto. Ja? Du druckst einen Siebdruck auf das Foto drauf und dann gehst du mit Stiften dran oder mit Farben dran und bearbeitest das wiederum.
Ja.
Und dann kannst du viele Dinge machen.
Und da du ein Haus hast, hast du auch genug Platz, um da rumzusaugen.
Ganz genau. Ich schmeiße ja gerade mein Pult raus und dann kommt da vielleicht einfach mal ein Siebdrucktisch rein. Okay. Aber erstmal mache ich weiter Musik.
Okay. Thorsten, wie ist es bei dir?
Ich kriege, glaube ich, weil ich mal im Anfall von Wahnsinn im jungen Alter gesagt habe, ich brauche keine Rente, kriege ich auch keine.
Das habe ich einfach mal so beschlossen und so ist es halt.
Und dementsprechend werde ich sowieso für meinen Lebensunterhalt arbeiten. Aber das ist ja gar nicht der Punkt. Die Frage war eine andere. Nee, ich will auch, also das ist, ich glaube, dass es sogar noch viel schlimmer ist. Ich glaube, wenn wir die Lässigkeit haben, nicht mehr in diesem Business dramatisch antreten zu müssen,
ja,
werden wir auch Dinge machen, die wiederum so interessant sind, dass Leute wiederum kommen und Bock haben, mit uns was zu machen. Mhm. Ich glaube auch so, dass so die leichte Altersweisheit, die wir irgendwann kriegen und der Wissensstand, den wir haben über viele Sachen, uns auch noch sexy im Alter machen. Merkt man ja jetzt schon. Und Punkt.
Vielleicht was bin ich dann? Bürgermeister von Schleswig. Wer weiß es?
Wer weiß
was
das schon?
Was Kanye West kann ich auch in klein.
Ja, in die Politik werde ich nicht mehr gehen. Da hatte ich mal so einen kurzen Anfall. Das ist mir. Ja.
Tatsächlich?
Ja, ich war ein paar Mal so, dass ich dachte, und dann bist du dann auf so einer Gemeindesitzung oder Kreiskreis. Ja. Oh, Alter, das wirst du ein steiniger Weg.
Ja, und, ich hab's auch hingeschmissen.
Da haben wir vielleicht, dann nutze ich lieber den Einfluss, den ich auch meine Kids habe oder wenn ich Schulprojekte begleite, irgendwie mit meinem Mädchen, irgendwie, wo wir eine kleine Band formen von Leuten, die keine Instrumente spielen können. Da machst du, weißt du, wenn du den Kids dann irgendwie ein bisschen Pfeffer hinten reinbläst, da kannst du manchmal mehr gewinnen wahrscheinlich, als irgendwie dich 3 Stunden lang mit irgendwelchen Leuten über die veränderte Verkehrsführung in der Ausfallstraße zu. Ne? Also
Kai, du hast gerade gesagt, du hast es auch
hier. Ja, ich war Juso-Vorsitzender damals im Gemeinderat und so. Und ich habe dann die Partei gewechselt. Ich bin jetzt beim Grünen.
Ja, okay. Macht Sinn. Ich will die seit ever. Ne? Also mein Segen hast du.
Ja. Ja.
Tja, dann ein merkwürdiges Schlusswort.
Schlusswort.
Meine Güte, ja, wir haben heute einiges heute besprochen. Und ich bedanke mich für 10 sehr erinnerungswürdige Episoden von
Vor
der CD, nach der CD.
Ja, aber ich glaube, das war eine kurze Zukunftsfolge. Ne? Möge die Zukunft nicht so kurz werden.
Scheiß Corona grätscht uns zwischen. Was sollen wir da machen, Alter?
Ja, du. Kommt Rat, kommt Plan, kommt Attentat.
Ja, 10, vielleicht machen wir irgendwann nochmal 10 Folgen. Dann werden wir ein bisschen. Oliver! Du bist ein.
Genau, die After-Corona-Podcast-Folge. Genau. Wie war es denn damals?
Genau.
Als alles Reflexion eines Virus.
Als alles im Bach unterging.
Genau. Krass, wird wahrscheinlich dann Folge 3, die so ist wie Folge 1, wie Alzheimer.
Liebe Leute.
Liebe Leute, ey, passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns dann, wenn wir uns alle wieder sehen und hören dürfen, würde ich mal sagen.
Richtig.
Vielen Dank, Kai und Thorsten.
Olli.
Danke euch.
Und tschüss.
Ciao.